Ihr hört Comic Review mit der Besprechung. Was? Wolltest du machen?
Muss ich doch sagen.
Achso, Entschuldigung. Na gut, dann mach du.
Meine Damen und Herren. Okay, was? Ihr hört Comic Review mit dem Comic Isola.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und diverse Off-Topic-Themen, die immer mal variieren. Ihr werdet sehen, das ist eine
Baum.
Harvester, Hackschnitzel. Wer jetzt auf dem Schlauch steht, der muss einfach die letzte Ausgabe von Comic Review hören. Bis zu Ende hören. Bis zum bitteren Ende. Und er wird wissen, worum es geht. Wir haben diesmal ist Helge quasi derjenige, der das Buch ausgesucht hat. Isola. Von Brandon Fletcher und Carl Kerschel. Ist Carl Kerschel, der es übersetzt hat, oder der Zeichner? Das weiß ich gar nicht jetzt.
Ist sogar tatsächlich ein Eisner-Gewinner von Gotham City, der Zeichner anscheinend. Das ist natürlich cool, das ist mir gar nicht... Gotham Academy meine ich natürlich, der Zeichner. Also ich muss auch sagen, das ist tatsächlich auch das große Highlight, weswegen ich dieses Comic haben musste. Ich fand den Stil so cool und... ja, hier hinten drauf auf der schönen Ausgabe von Crosscult. Lustigerweise diesmal kein Hardcover, sondern so ein Softcover, aber ein schön dickes 168 Seiten.
Ich wollte gerade sagen,
glaube ich, gerade gesagt.
Preislich 16 Euro, genau, und 168 Seiten, sagt mir zumindest hier die Seite von Crosscult. Dort findet ihr auch eine Leseprobe, wobei ich gerade überfordert bin, wie viele Seiten das sind, aber ihr könnt da gefühlt 10. Klick gerade durch, nebenbei so ein bisschen 10, 15, nee, vielleicht sagen wir 10 Seiten, also den Anfang so sehen. Wobei das natürlich auch, wäre dann eine Frage, textlich überschaubar ist.
Ja, das kann man so sagen, genau. ist wirklich wenig Textanteil teilweise. Ich will nur mal ganz kurz hinten drauf nochmal hier zitieren, und zwar wird hier... also die Macher brillieren mit einer Fusion aus gekonntem Storytelling und stimmungsvollen Illustrationen, Animation zum Blättern und so. Also dieses Animationsfeeling ist wirklich so ein bisschen gegeben. Also das heißt, das sieht so, die Outlines und so weiter und auch die Hintergründe und Farben, das ist halt alles sehr, sehr stimmungsvoll und erinnert halt auch so ein bisschen an das, was damals immer Euro-Manga genannt wurde. Also so ein bisschen, irgendwie hat es ein bisschen was Manga-mäßiges, aber halt so mit europäischem Einschnitt. Oder hier ist es wahrscheinlich auch amerikanisch eher, aber wohl Carl Kerschel, wer weiß. Also jedenfalls, wenn ihr Euro-Manga-Sachen noch kennt von damals, da gab es eine Zeit lang halt so einen Stil, der halt so ähnlich ist wie das hier, was auch so ein bisschen animationsangelehnt und so. Und man muss wirklich die Farben auch mal hervorheben, das ist die Koloristin M. Sassig, echt schwer auszusprechen, also M-S-A-S-S-Y-K, das sieht wirklich toll aus. Also, um es mal direkt am Anfang zu sagen, das Comic lässt mich tatsächlich eher mit gemischten Gefühlen zurück. Also Isola heißt es, um es nochmal zu erwähnen. Und zwar finde ich halt einerseits dieses Artwork wirklich so sehr, sehr cool. Also das ist sehr clean irgendwie, so ein bisschen halt wie so ein Zeichentrickfilm für Erwachsene. Bisschen in Richtung Anime, halt, was ich Euromanga jetzt genannt hatte, mit sehr stimmigen Farben, also auch mal sehr leuchtende Farben.
Muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil sonst vergesse ich das, bin ja alter Mann und so. Wie definierst du clean? Weil wenn ich mir das angucke, ist das ja schon sehr detailreich, sehr von den Farben her sehr stimmungsvoll. Was macht es, also clean, sauber, vielleicht auch einen Tick zu... steril oder was? Wie definierst du clean für dich jetzt?
Naja, es sind halt sehr klare Linien, also nicht ruppig oder so, nicht das, was wir letztes Mal zum Beispiel bei Jeff Lemire gesagt hatten, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, das ist vielleicht von Hand gemacht oder sehr, also das ist ja auch irgendwie handgemacht, auch wenn es am Computer entstanden ist. Aber hier merkt man halt richtig, da wird eine Vorzeichnung gemacht und dann wird die Vorzeichnung nochmal ganz genau nochmal nachgezeichnet, ganz ordentlich und so eine, ja, sehr, weiß nicht, geschlossene Outlines und sowas und auch von der Farbigkeit halt so ziemlich computermäßig, also ganz, mit so Gradients zwar, aber auch oft so eine flacheren Farben dann gewählt, halt so, ja, halt sehr sauber einfach, ne?
Okay, nee, dann verstehe ich, ja. Abgrenzung. Also so gewählt, dass das etwas Natürliche fehlt oder diese...
Naja, was heißt fehlt? Das ist ja, das macht ja auch teilweise so einen Stil aus. Also so ja. ein Animationsfilm, weißt du, sowas wie, ich sag mal, so ein Disney, so einer von den neueren, also was heißt neueren, also die neuesten 2D-Filme, die es so gab, sowas ja. wie Tarzan ja. oder so, weißt du? Die sehen ja auch sehr clean aus und das sieht ja trotzdem total cool aus. Kann man ja gar nicht anders sagen. Und ja, wenn man stimmt. Sich dagegen halt manchmal so ältere Zeichentrickfilme anguckt, dann sieht man noch so richtig den Bleistiftstrich und so ein bisschen ruppig, manchmal ein bisschen daneben gezeichnet oder so. Das ist halt hier nicht so. Also jedenfalls, wie gesagt, das Grafische und so hat mich total sofort begeistert. Und andererseits ist die Story wirklich sehr schwer nachzuvollziehen für mich. Aber halt nicht auf diese Art so rätselhaft, sage ich mal. Ich will wissen, was diese Geheimnisse bedeuten, sondern eher sowas wie, ja, was wollt ihr denn gerade eigentlich von mir? Und das hat auch einen recht seltsamen Grund, wie ich finde. Das habe ich erst später rausgefunden. Und zwar gab es eine Vorgeschichte und die wurde in anderen Heften damals als kleiner Bonus schon mal erzählt. Ich glaube, hast du jetzt nochmal nachgeguckt? Ist das eigentlich bei Image rausgekommen oder wo kam es im Original raus?
Nee, ich hab nur die ganze Zeit, kommt nachher noch ein kleiner Exkurs, also ein sachlicher Exkurs von mir, an was mich das dieses Buch erinnert hatte. Wo es jetzt im Original ja, also erschienen ist, nee, kann ich ja nicht sagen.
Genau, jedenfalls dieser Verlag, der das herausgebracht hat, ich dachte jetzt, das wäre Image, bin jetzt nicht ganz sicher, der hatte halt sozusagen einfach in anderen Comics, die auch so rausbringen, so kleine, so ein paar Seiten immer von diesen Comics, so als kleiner Teaser so. Und diese Kurzcomics, die befinden sich sogar auch im Sammelband, aber komischerweise hinten im Buch. Das fand ich total seltsam. Also das heißt, nachdem man sich kopfkratzend die Hauptgeschichte durchgelesen hat, liest man auf einmal die Vorgeschichte, warum das alles eigentlich gerade passiert oder so. Aber selbst, also muss man vorweg zusammen sagen, selbst diese Vorgeschichte ist irgendwie recht schwer nachzuvollziehen, wie ich finde. Okay, aber
ist übrigens bei Image Comics erschienen. Ja. Die Frage ist, wie viele Seiten nimmt eigentlich diese Vorgeschichte ein? Weil ich gucke gerade im Verhältnis zur US-Version, also der Image Comic-Ausgabe, hat die nämlich nur 144 Seiten. Ist das ungefähr diese 20 Seiten, die da mehr sind? Also Kurzgeschichte?
Ich gucke gerade mal. Nee, das sind, Moment, der Prolog ist 1, 2, 3, 4, 9, 10 Seiten nur.
Okay, naja.
10 Seiten vielleicht noch ein Cover und noch ein bisschen was anderes vielleicht noch. Egal, also ich erkläre jetzt erstmal, worum es eigentlich geht. Also mal von vorne sozusagen. Wir folgen der Kriegerin Captain Rook, nennt die sich, auf ihrer, ja, sagen wir mal, recht beschwerlichen Reise durch eine wirklich sehr fantastische, aber gefährliche, ja, so Fantasy-Welt halt. Außer ihren Schwertern, also sie hat so ein Schwert, verschiedene Schwerter dabei, so ein riesen, also eine Lanze noch und dann so ein so massig Gepäck auf dem Rücken, also wirklich wie so ein Wanderrucksack mit lauter Schnüren noch dran und kleinen Täschchen und so, wird sie noch von einem riesigen schwarzen Tiger oder ich glaube so eine Art Tiger halt mit grünen Streifen begleitet.
Neonstreifen und, fast, ja, ne? Oder? Also es wirkt zumindest. Für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein Neonstreifen. Also so
ja, so Türkis, genau, wie so ein Neon, bläulich, so ein ja. ganz, ja, so wie leuchtend, genau, als wenn der im Dunkeln leuchtet, so quasi. Genau,
glow in the dark.
Da hat mir irgendwie gleich gefallen, weil das mich so als alten He-Man-Fan halt sofort an Battlecat halt irgendwie erinnert hat. Und dann gibt es halt aber auch noch seltsame Verfolger und Monster, aber zusätzlich, das sind nicht die einzigen Probleme, es gibt auch noch so verstörende Visionen, die Captain Rook halt laufend hat. Alles ist, wie gesagt, sehr, sehr cool umgesetzt und wirklich spannend inszeniert. Mit der Zeit erfahren wir, was das eigentliche Ziel dieser Reise ist. Und zwar ist der Tiger in Wirklichkeit die Königin Olwyn, die durch so einen bösen Fluch in den Tiger verwandelt wurde. Und Captain Rook muss sie nun versuchen, auf diese Insel, die namensgebende Insel Isola, zu bringen. Und nur da könnte die Königin geheilt werden. Irgendwie. Und ja, irgendwie Rook plagt da auch noch so ein schlechtes Gewissen, denn irgendwie hat sie auch irgendwas mit dieser ganzen Verwandlung zu tun. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Kann man dann eigentlich so mehr oder weniger in der Vorgeschichte vor allem so ein bisschen rausfinden. Und ja, also jedenfalls gibt es wirklich auch ein paar sehr geile Action-Szenen und auch vor allem einfallsreiche Figuren und Wesen, also jetzt diese Character-Designs und so, sage ich mal, sind auch einfach irgendwie cool. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich mir dieses Comic besorgt habe, aber halt wirklich vor allem wegen der grafischen Qualität. Und auch halt, ich finde es auch wirklich schön, wie das so aufgebaut ist und sich überhaupt, sage ich mal, durchblättert oder anguckt, gucken lässt oder auch liest irgendwie. Aber die Story, die lässt mich halt wirklich etwas ratlos zurück. Und bei mir ist es halt tatsächlich so, dass heutzutage das irgendwie für mich nicht reicht, dass ein Comic einfach nur schön ist, sondern die Story ist halt für mich schon wichtiger. Aber irgendwie merkt man halt doch, dass da irgendwie eine interessante Story drinsteckt, aber die erschließt sich mir hier noch nicht so ganz. Und irgendwie, ja, ich habe so das Gefühl, dass man wahrscheinlich den zweiten Sammelband noch direkt kaufen müsste. Aber was ich vorher am Anfang schon so angedeutet habe, bei mir ist es halt wirklich so, dass es dass sie es halt nicht so schaffen, was halt andere Hefte immer so gut schaffen, irgendwie so eine Cliffhanger zu bauen und so, wo man dann denkt so, oh wow, was passiert jetzt und was ist das, was kann das sein? Sondern hier sind einfach, die Rätsel sind so, also es sind so viele seltsame Sachen, dass ich, ja, da, ich weiß gar nicht, in was eine Richtung das führen könnte oder so, weißt du? Also ich finde, cool ist ein Cliffhanger dann, wenn alles, sage ich mal, so normal wirkt und dann passiert irgendwas, was seltsam ist und so, warum passiert denn das jetzt? Aber wenn irgendwie alles seltsam ist, dann ist es halt schwer mit irgendwie was noch seltsameren oder, also weißt du, das, ja. Das ist dann irgendwie, da will man dann auch nicht unbedingt wissen, wie es eigentlich weitergeht oder jedenfalls fehlt da so ein bisschen dieser rote Faden. Also wobei der rote Faden ist halt, wie gesagt, diese Insel Isola zu finden, aber ja, das ist halt alles ein bisschen vage und ein bisschen seltsam rätselhaft. Also insofern würde ich auch Daumen waagerecht geben, was halt trotzdem noch heißt, ein gutes Comic. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde halt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall so als Sammler oder jemand, der sich für so grafische Kunst halt interessiert. Auch gerade diese Visionen sind auch teilweise echt geil umgesetzt. Und ich glaube, da blättert man auch einfach gerne mal rein, um zu gucken, ja, wie cool das halt einfach gemacht ist.
Weiß den zweiten Teil, habe ich gar nicht geguckt, ob es bei Cross Culture erschienen, aber ich habe das gesehen, dass es online der zweite angekündigt ist. Wie ist der Cliffhanger am Ende? So, dass man dann auch weiter wissen will? Oder ist es erstmal abgeschlossen, wie beim meinem letzten Buch, dass du sagst, okay, so ein Handlungsbogen kann weitergeführt werden, muss aber nicht? Oder ist es noch so die Reise?
Ja, doch,
oder?
Das muss auf jeden Fall. Also, guck mal, das Ende ist halt einfach, um jetzt nicht zu viel zu verraten, ja, der Tiger ist halt immer noch der Tiger und die sind immer noch nicht bei der Insel angekommen. Insofern, ja. Kann es nicht einfach so aufhören. Eigentlich will man schon wissen, wie es weitergeht, aber ja, dadurch, dass man jetzt auch nicht so krasse Bindung irgendwie zu einer einsamen Figur und irgendwie so einem Tiger dann richtig aufbauen kann, also ja, also ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht, wie gesagt, aber es ist jetzt, wie ich schon angedeutet habe, so nicht die große Kunst der Cliffhanger, meiner Meinung nach, die hier
ich gemacht hab wird. Mir
also was ich wieder echt schön finde, ist diese ganze Machart, und zwar gab es hier auch so erste Skizzen und so, die gemacht wurden, die noch so ein bisschen in so eine andere Richtung gingen und wo man auch nochmal sieht, das hätte auch total geil ausgesehen und auch viele so Character-Designs und so, also so ein bisschen Making-of mit verschiedenen Covern und so noch, das also wieder wirklich tolle Extras da drin, also ein rundum schönes Ding auf jeden Fall.
Zwei Anmerkungen von mir. Bei mir hat ja so eine kleine Glocke geklingelt, als du diesen Namen Brandon Fletcher, und ich habe nebenbei noch ein bisschen geguckt. Ich habe auch von ihm schon mal ein Buch vorgestellt, nämlich Motor Crush. Da ging es um diese...
Ja, stimmt, das steht hier auch, dass von ihm ist.
Genau, diese Gang mit Motorrädern, wo dieses Mädel da, und die hatten auch so eine leichte Neon-Optik vom Artwork her, aber ein ganz anderer Künstler, also vielleicht ist das auch so sein präferierter Stil, den er da gerne, also nicht, dass das jetzt bei Isola Neon-Art ist, aber es ist schon so ein...
Doch, ist teilweise, gut, dass du es nochmal ansprichst, da sind teilweise richtig krasse so Pinktöne oder Blautöne und ja, also gerade in diesen, das ist ja auch vieles so ein bisschen magisch oder auch diese Visionen, da gibt es leuchtende Schmetterlinge und so, die halt so richtig neonpink leuchten, auf jeden Fall. Und auch in diesen Neon-Blautönen und wie du schon gemeint hast, der Tiger ja auch. Also das ist tatsächlich sehr neon. Hm.
Und die zweite Sache, wie gesagt, ich habe nur die Leseprobe, die man auf CrossCult halt sehen kann. Wir werden es entsprechend auch verlinken können, da einfach gucken. Hat ja gesagt, es wirkt so, als wenn da relativ wenig Text ist, was ja nicht negativ ist, aber mich hat es in dem Moment, vielleicht weil auch da dieser, was habe ich gesagt, Glow-in-the-Dark-Tiger durch die Gegend läuft mit, an dieses Love von Federico Bertolucci, der Tiger, erinnert. Da gab es ja auch zwei Bände, wo das Wildleben komplett ohne Text, aber halt sehr dynamisch, sehr kraftvoll durch Zeichnung rübergebracht worden ist. Und an das hat mich zumindest.
Da gab es auch noch einen Teil mit Dinosauriern und noch
ein anderes. Ja, Dinosaurier gab es auch noch. Cool. Auch noch, glaube ich. Also ich habe nur, glaube ich, die ersten beiden gelesen. Oder der zweite, also der Tiger. Ich guck gerade mal. Die Dinosaurier, so? Der Löwe, ja, mit Fuchs irgendwie, könnte sein. Und die waren schon wirklich cool. Also es muss ja nicht schlecht sein, wenn nur Text. Das Einzige, was ich als Konsument von dieser Art von Comics dann immer ein wenig moniere, in Anführungszeichen, ist, dass du halt ohne Text relativ schnell durch bist und du das quasi ziemlich schnell konsumierst, weil halt Text.
Nee, also, aber so ist es hier nicht. Nee? Es gibt schon viele Gespräche und so, aber es ist halt. Dadurch, dass sie tendenziell eigentlich mehr oder weniger alleine unterwegs ist, mit dem Tiger halt, gibt es halt wirklich viele Passagen, wo dann seitenweise sozusagen man einfach nur so ein bisschen den Weg sieht oder zum Beispiel irgendwelche Wolfswesen, wie sie in so einer fremden Sprache sprechen oder so. Da gibt es halt seitenweise gar keinen Text oder nur ganz bisschen und dann trifft sie aber wieder auf irgendwelche Gegner oder so oder ja, was auch immer. Irgendwelche Fremden sozusagen, mit denen sie dann Gespräche führt. Also das schon.
Aber ich muss sagen, die Leseprobe macht tatsächlich Lust auf mehr. Also das ist wirkt, das ist, hat so eine stimmungsvolle Atmosphäre und auch gerade diese Interaktion zwischen dem Tiger und ihr, das ist cool gemacht. Also ich empfehle euch auf alle Fälle, da mal reinzuschauen in die Leseprobe und man muss ja auch mal fairerweise sagen, also wenn du jetzt sagst, okay, das ist so Softcover, was bei Crosscode auch erschienen ist, ne?
Ja, genau. Aber sehr schön gemacht.
Ja, nee,
ich mag Softcover manchmal sogar lieber irgendwie.
16 Euro. Ja, kommt immer. Ich manchmal auch, wenn du halt nämlich sonst ein Buch hast, was so Hardcover ist, aber halt relativ wenig Inhalt hat. Hier hast du halt knapp 170 Seiten und für 16 Euro alles in Ordnung. Also ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Die Frage ist halt nur, wie viel wird da noch kommen jetzt? Ne? Also wie viel wird hinten raus noch, also wie lang ist dieser Handlungsbogen? Bei diesem Motor Crush waren es, glaube ich, 3 Bände, die mittlerweile veröffentlicht worden sind. Ich weiß gar nicht, wie Solo, ist das irgendwo vom Buch im Buch vermerkt, wie viel Seiten da quasi... Nee,
ich habe es nicht gefunden.
Also wie viele Seiten, wie viele Bände oder wie viele Ausgaben das angelegt ist? Das wäre ja mal interessant.
Ich meine, es ist ja so ein typisches Buch, wo man, wenn es gut läuft, eigentlich das auch, so eine Reise kann man ja ewig ausdehnen und dann noch verschiedene Sachen passieren lassen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass die so ein bisschen gucken, wie erfolgreich das ist und das dann noch ein bisschen ausweiten oder auch nicht.
Ja.
Naja, also ich kann es euch wirklich nur trotzdem ans Herz legen, da mal wenigstens reinzugucken, um zu wissen, was ich meine. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen so, dass ich mich gefreut hätte, wenn es mich noch mehr mitgerissen hätte. Aber ich muss auch ehrlich sein und sag halt wirklich Daumen waagerecht, was immer noch gut ist. Und wie gesagt, ich bereue es nicht, das so gekauft zu haben, das auf keinen Fall. Aber für einen Daumen hoch hat es dann insgesamt trotzdem bei mir nicht gereicht.
Das Gute, das Gute, da wir mit einem kleinen Vorlauf arbeiten, das heißt, also laut Veröffentlichungstermin, wenn das alles noch so steht, wenn ihr diesen Podcast hört, könntet ihr theoretisch auch gleich den zweiten Band bei CrossCult bestellen. Der ist dann quasi auch schon verfügbar.
Ja, könnte sich auf jeden Fall lohnen, damit man noch ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen kann. Habe ich ja erwähnt, dass ich da auch überlege, mir noch den zweiten Band zu kaufen, um die meiner Meinung nach interessante, angedeutete Geschichte halt ein bisschen besser nachzuvollziehen. Könnte sich lohnen. Ich wollte eine kleine Geschichte auch noch aus meinem Leben heute erzählen. Irgendwie war heute echt eine doofe aus dem Leben, aus den Memoiren alles eines Illustratoren.
Helge erzählt.
Irgendwie was echt, was?
Helge erzählt aus dem Nähkästchen.
Genau, nee, ist irgendwie was echt Doofes passiert, was mir bisher noch nie passiert ist, wo ich echt so, ganz schön, ja, schlechtes Gewissen oder wie auch immer oder irgendwie ganz schön, das war mir ganz schön peinlich auch. Und zwar, ich mache ja viele Buchcover immer, ne, falls ihr es nicht wisst, also nicht nur Comics, also jetzt in letzter Zeit ja sogar wenig Comics leider, weil der immer, hatte ich ja letzte Woche angedeutet, dass da leider die Sachen immer nicht so geklappt hatten, wie es eigentlich geplant war. Und diese Buchcover, das ist halt oft so, dass da, ja, eigentlich müssen die fast immer alle zur gleichen Zeit so mehr oder weniger fertig werden. Und also meistens habe ich in den Zwischenzeiten auch genug zu tun, weil ich ja auch viele so Innenillustrationen mache oder die auch so ein bisschen Vorlauf brauchen oder ich halt dann an Comics oder so arbeite. Aber manchmal ist dann halt so, keine Ahnung, arbeite ich an 7 oder was, Buchcovern gleichzeitig oder so, ne? Und da war jetzt ein so ein Buchcover, ich will jetzt nicht genauer auf den Namen eingehen. Da ging es halt darum, die haben hatten mich halt so angefragt, so, das ist ja ganz oft so, also ich habe ja zum Beispiel Percy Jackson die Buchcover gemalt und nachdem ich das gemalt habe und das so ein ziemlich großer Erfolg war, haben halt sehr viele Verlage sich bei mir gemeldet und immer gesagt so, ey, kannst du sowas bitte für uns auch machen, so, dass es so aussieht wie Percy Jackson. Und bei dem jetzt ging es auch so ein bisschen darum, dass halt dieses Arlo Finch, also ich kann nicht einfach mal den Namen sagen, also es ist relativ erfolgreich und da hat ein anderer Verlag mich halt dann so gefragt.
Also ja, Arlo Finch.
Ist auch wirklich, glaube ich, ist wirklich ein ziemlich cooles Ding, wird auch teilweise mit Harry Potter verglichen, ist halt so ein bisschen in der Welt der Pfadfinder, könnte man sagen, und dann aber so mit Magie auch und so und wirklich auch geil geschrieben und schöne Ideen. Und auch, was ich auch immer schön finde, ich mache da auch Innenillustrationen, so ein paar immer. Und nicht nur das Cover, da kann man die Welt so ein bisschen mitgestalten noch. Naja, jedenfalls gab es da einen anderen Verlag, der dann so gefragt hatte, ey, könntest du vielleicht sowas ähnliches, oder beziehungsweise das hat uns als gut gefallen, du bist uns aufgefallen mit dem Cover und vielleicht könntest du ja mal was für uns machen, was so ähnlich ist oder so. Und da habe ich halt an einem Buch gearbeitet, an einem Titel und hatte so einen Vorschlag gemacht halt, also das vielleicht Besondere oder so bei diesem Arlo Finch war halt, dass, also vom Cover her, dass das so ein bisschen wie so ein Filmcover, die Figuren da oben im Himmel drin schwirren, also so ein bisschen, weiß ich nicht, wie sowas wie Star Wars, wo man dann unten so eine Szene vielleicht hat mit irgendwelchen Raumschiffen und so und oben sind dann aber die Köpfe der Protagonisten irgendwie. Also so ähnlich habe ich das da halt auch gemacht.
Quasi, weißt du, wo alle genau. Protagonisten quasi im Zentrum des Posters sind und trotzdem um die Protagonisten halt noch so angedeutete Handlungsstränge angedeutet werden. Das ist ein Deutsch,
genau, aber ihr wisst, also was passiert ungefähr im Buch.
Genau.
Und so ähnlich habe ich das dann da halt auch gemacht, dass ich da den Hauptcharakter, also unten passiert halt was, irgendwie eine Szene halt, kommt irgendwie so ein Wesen aus dem Wasser und oben ist halt der Hauptdarsteller sozusagen nochmal und guckt so in die Kamera. Und ich habe den so seitlich dargestellt, mit der Kamera so leicht von unten. Und er guckt aber den Leser sozusagen an, den Käufer, und guckt aber so seitlich. Und ich fand das eine ziemlich coole Pose. Also so ganz, ich habe das läuft halt immer so, vielleicht kann ich sowas eines Tages ja auch mal zeigen. Also ich skizziere das immer so ganz grob an, so. Oft nur mit so Blöcken, also so Farbblöcke, dass man sieht einfach, okay, hier, zack, diese schwarze Fläche hier, da erkennt man dann so ein ganz bisschen die Nase und vielleicht deute ich da so ein bisschen die Augen an. Also so weiße Punkte in der schwarzen Fläche oder so, ah, hier ist jetzt diese Figur und hier unten kommt halt was aus dem Wasser oder irgendwie so, ne? Und die haben, da hatte ich halt so eine Skizze und die haben aber gesagt, ah ja, ist cool, sieht gut aus, aber mach mal die Figur lieber von vorne. Ich glaube, das wäre stärker. Und dann habe ich irgendwie die probiert zu überreden, ey, glaubt mir, das wird besser so aussehen, das ist irgendwie cooler. Das wirkt irgendwie, es wirkt besonderer, wenn er so rüber guckt. Und ey, sollte ich aber nicht, ich sollte von vorne die zeichnen. So, zur gleichen Zeit habe ich halt das neue Arlo Finch Cover gemalt. Und da ging es halt darum, ja, da sollen ja wieder die Figuren oben. Und da habe ich gedacht, ach, ist ja cool. Da kann ich ja jetzt einfach die Figur benutzen, die mir so gut gefallen hat. Die sind ja selber schuld, wenn sie die nicht wollen. So, dann habe ich den halt da als so eine Skizze da benutzt. Also muss ich natürlich abändern. Frisur ein bisschen anders. Der hat dann die Klamotten anbekommen und so. Und ja, dann habe ich den halt so gemalt, so beleuchtet, bla. Ja. Dann habe ich wahrscheinlich schon wieder irgendwie den dritten Cover gemalt und dann den vierten und sonst was. Und dann kriegt man halt immer so nach und nach irgendwie Feedback, ja, das ist gut, das ist schlecht, das ist bla. Und dann, also wie gesagt, stellt euch vor, 5, 6, 7 Cover gleichzeitig. So, dann kommen diese Typen von dem ersten Cover, von dem ich erzählt habe, und sagen dann, ja, hast du recht gehabt, von der Seite sah doch besser aus. Und ich so, okay, super, dann machen wir so weiter. Und habe halt weiter an dem Cover gemalt und hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also irgendwann ist mir das, glaube ich, nochmal eingefallen. Aber ich habe ja die Figur geändert und noch andere Klamotten angezogen. Und das war ja nur die allererste Skizze so. Aber es ist halt so geblieben, dass, also sagen wir mal, das Ende vom Ganzen ist halt, dass ich heute halt so eine Mail bekommen habe. Hier, guck dir mal die beiden Cover an. Was sagst du dazu? Und dann sieht man die so untereinander und ich denke so, ach du Scheiße. Fuck, was habe ich da gemacht? Das habe ich ja völlig übersehen. Also sozusagen der eine Verlag hat dann, man sieht ja dann immer die Vorschauen von den anderen Verlagen und die haben dann irgendwie so, ey, Moment mal, die haben hier unser Bild geklaut oder unsere Cover-Idee oder alles, ne? Ja, und ja, also es sieht halt, sagen wir mal so, ich glaube, am Ende ist dieser andere Verlag dann eher sauer, also der Arlo Finch Verlag war, glaube ich, eher so ein bisschen sauer auf den Verlag und nicht auf mich, sondern so nach der Art, so in der Art so, ja, Hallo Finch war halt jetzt ein Erfolg und ihr wollt jetzt so ähnliches Cover halt machen. Aber trotzdem kam ich mir halt so unprofessionell und so vor. Also es ist wirklich, es sieht ziemlich anders aus. Wenn man aber die so untereinander hat, ne? Und es bleibt halt dieses Ding bleibt halt, die gucken, sind so leicht von unten, ist die Figur zu sehen. Und sie guckt, also sie ist zur Seite gedreht, guckt aber zum Leser. So, und wenn man das dann, also wenn er jetzt den Blick in eine andere Richtung hätte oder so, ich glaube, und dann noch vielleicht der Kopf gespiegelt, dann würde es wahrscheinlich gar keiner mehr merken. Aber wenn du halt so zwei Köpfe oben, eine Szene unten, beide nach rechts gedreht, gucken nach links sozusagen, gucken zu uns. Und
von welchem Cover reden wir eigentlich? Von dem zweiten oder vom dritten von Olof Hinch jetzt?
Vom dritten.
Vom dritten.
Ja.
Also du kannst mir das ist in Ordnung, aber du kannst mir es nachher ja mal schicken. Würde mich tatsächlich interessieren mal.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, eine sehr doofe Situation, ey, und mir so peinlich gewesen und ja, es ist wahnsinnig unangenehm halt, weil es kommt auch irgendwie unprofessionell rüber, finde ich. Wobei ich hab's genau denen so erzählt und ich würde dem anderen Verlag auch, wenn der mich nochmal anruft oder nochmal nachfragt, würde ich dem auch nochmal sagen, ey, es ist einfach so, die haben gesagt, mach das so ähnlich wie Arlo Finch, es hat uns gut gefallen, so ja. Ist es nun mal, weißt du? Und dann, genau, und dann hat man das natürlich so ein bisschen, will man das so machen, aber natürlich ist es ja eine andere Figur und so. Und die Farbigkeit ist wirklich ziemlich anders. Also das eine ist so alles in, also gar nicht realistischen Farben, sondern es verschwimmt so mit den Wolken und das andere ist halt so richtig beleuchtet und so. Aber naja, wollte ich nur mal erzählen, das ist also so ein kleiner bis mittlerer Herzinfarkt immer dann so ein Jahr weniger, was ich lebe wahrscheinlich, weil das so scheiße.
Wobei,
ich meine, ich kann halt wirklich keinen anderen dafür verantwortlich machen, außer mich selbst. So.
Parallel nochmal dazu geguckt habe, die anderen Covers so, also tatsächlich, als weiß ich, man denkt immer, keine Ahnung, ein Buch, ein Cover weltweit, nee, nicht wirklich, aber ich habe mir gerade mal die US-Ausgabe angeguckt, die französische, glaube ich, und noch irgendeine und
irgendwelche haben die gekauft, meine Version ist Tschechien oder...
Also, nee, aber ich muss sagen, tatsächlich, weiß ich nicht, ob das subjektiv gefärbt ist, deine gefallen mir am besten. Wobei, mein Sohn hat es mir ja wärmstens ans Herz gelegt, ich soll es unbedingt mal lesen. Wenn ich mir jetzt die US-Ausgabe angucke, die wirkt eher so rein vom Cover her, so ein bisschen Young Adult, also so ein bisschen mehr älteres Zielpublikum und die deutsche Ausgabe noch ein Tick... weiß ich nicht, eine Stufe unter Young Adult. Also, weiß ich nicht, so Teenager mehr, so in der Richtung. Jetzt ist er vom Stuhl gefallen. Jetzt hat es endgültig dahin gerafft, Helga.
Nee, ich guck bloß gerade, in welches Land die Ausgaben von dir verkauft wurden. Das
finde ja.
Ich jetzt gerade nicht. Naja,
wie siehst du das? Mal. Also, ist das eher für, also, wie ist die Zielgruppe? Weißt du das?
Ich glaube, es ist so ab 8 oder ab 10 oder.
Okay, also ist deins eher so. Schon treffender.
Wahrscheinlich, aber ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als zum Beispiel die deutschen Harry Potter Cover. So, das ist halt einfach so, das wäre mir so unangenehm, das in einer U-Bahn zu lesen oder so. Und da sind die amerikanischen oder englischen oder so, glaube ich, die sehen richtig cool halt aus. Und also die ersten Cover jedenfalls von der deutschen Ausgabe haben mir halt echt überhaupt nicht gefallen. Und deswegen, ich finde, wenn so ein Cover so ein bisschen erwachsener aussieht, ist manchmal für Kinder auch nicht unbedingt schlimm. So.
Gab es denn nicht für den Harry Potter irgendwie dann auch so eine Adult-Version-Cover, damit man nicht sagt, man hat hier ein Kinderbuch oder irgend sowas? Dass das bewusst so gemacht
ist? Es gibt auf jeden Fall ein neues Cover jetzt, das ist auf jeden Fall
wesentlich viel besser. Wenn wir dem Gleichen reden, wie heißt das da, so ein bisschen kühler, ein bisschen steriler wirkt das Neuere, wenn das Gleiche ist, aber ich weiß es jetzt gar nicht.
Ja, das ist alles so ein bisschen, da sind die Figuren viel kleiner drauf, so irgendwie so ein bisschen mehr Typo, glaube ich, im Vordergrund.
Warte, ja.
Ich gucke jetzt selber nochmal. Die Figur sieht aber auch relativ kindlich aus, so mit so einer riesen roten Brille und so.
Ich habe noch die Original, also ich habe noch den ersten, wie heißt das da, auch Trade Paperback, Must Paper, also dieses, wie heißt das auf Deutsch?
Hardcover.
Nee, das ist ja die billigere Variante dieser... Messpaper halt, also billig. Habe ich mir damals gekauft, weil mein Vater meinte so, ja, guck mal hier, das ist jetzt der heiße Scheiß, kannst dir mal gucken. Und dann hatte ich mir das gekauft und da denkst du noch, das ist noch von diesem, wie heißt denn, der erste Verlag, der das Blooms, ach, okay, egal. Und da wirkt das noch eher wie ein Kinderbuch. Habe ich sogar ein Autogramm von J.K. Rowling drin, weil die war irgendwann
nee, so. Oder?
Doch.
Wirklich?
Ja, von ihr. Also war ich da bei uns in Leipzig in der Buchhandlung, da zur Messe irgendwie und hab mir das.
Das ist ja krass. Signiert. Und jetzt ist es wahrscheinlich die erfolgreichste Autorin.
Schlechthin, der Welt. Ja. Damals war das so quasi der aufsteigende Stern und ja, war schon cool.
Das ist ja echt cool.
Ich die mal kurz so so unter Hunderten, da waren dann auch schon damals unheimlich viele, die da in der Schlange standen, aber war cool, ja. Weiß gar nicht, ich muss mal raussuchen, ob man überhaupt ihre Unterschriften in irgendeiner Form, ich kann es dir nachher mal privat schicken und du schickst mir mal dafür ja, dein Cover. Würde mich mal interessieren. So, ihr seht, wir können auch anders, wir müssen nicht über vegane Themen reden, wir müssen nicht über Why the Last Man, wir können auch hier und da einfach so abdriften, aber das, glaube ich, das hat man bei Hunting Down Comics gemocht und das soll auch hier so ein bisschen mit einfließen, auch wenn wir uns eigentlich
würde mich freuen oder uns freuen, wenn ihr schön kommentiert, weil so macht es echt immer am meisten Spaß, ich lese das immer sehr gerne, gerade wenn ihr noch was zu dem Comic zu sagen habt oder so, zum Beispiel, ey Helge, du hast ja gar keinen Plan, Isola, richtig krass, vor allem der zweite Teil, reißt es dann voll raus, hol dir den auf jeden Fall. Sowas würde mich echt freuen, weißt du? So eine, ja, einfach ein bisschen Diskussion über das Comic oder über den Stil. Ihr könnt auch was zu den Covern schreiben oder was auch immer, wie ihr das seht.
Oder ihr könnt auch sagen, also mir geht das tatsächlich, und das ist jetzt keine Lobhudelei, wenn ich in einem Buchladen bin und rumschaue, erkennst du tatsächlich bei Helge von Weitem schon, welche Cover er gemalt hat oder gezeichnet hat? Und es ist immer cool, da hinzugehen, dann guckst du mal, machst die Seite so auf, Illustration, Helge, ah, siehst du, wieder mal richtig.
Ja, es gibt jetzt tatsächlich ein paar, die so ähnlich zeichnen.
Das ja, ist aber leider es ist trotzdem nicht mehr immer ganz, noch, ich glaube, es fehlt immer noch. Also es fehlt noch so diese Raffinesse, die du an den Tag legst. Das andere ist halt nur Copycat sozusagen.
Naja.
Ja, ah, doch.
So, ich hab's dir mal geschickt, kannst du dir kurz angucken.
Warte, ich guck gleich mal.
Kannst du nochmal Live-Reaction? Das ist ein bisschen, die Farben sind hier ein bisschen verfälscht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Aber es, ja, das glaube das, ja, sind die Augen und Nase, ne? Das ist das Problem. die sind halt das, was wahrscheinlich was der Mensch halt war, so dieses Abstand, Auge, Nase, Gesichtsmerkmale, da ist alles andere drumherum, der hätte wahrscheinlich hier einen karierten Hut aufhaben können und trotzdem hätte sie gesagt, das ist doch die gleiche Person. Ja,
es bleibt halt bei beiden dieser bisschen grimmige Blick und vor allem, also ich bin ganz sicher, wenn der unten jetzt zum Beispiel nach links gucken würde, statt uns angucken würde, wäre es schon eine ganz andere Sache, weißt du?
Aber und die waren in der Pressevorschau, also das ist jetzt gemein, ihr könnt ja einfach in die Buchhandlung gehen und Arlo Finch den dritten Teil euch kaufen und dann lauft ihr durch die Buchhandlung und guckt, ob ihr irgendwo Parallelen zu einem anderen Buch findet.
Bitte tut's nicht.
Naja.
Nee, so schlimm ist auch nicht.
Nur für den Spaß, also für euch.
Alter, aber du siehst schon, ne, das ist jetzt nicht so, dass das Quatsch ist, was ich erzählt habe. Man kann es auch völlig vergessen dann, weil es wirklich so ähnlich ist es nun auch
aber
nicht.
Aber wie kam es, also wie ist der Verlag drauf gekommen? Ist das in der Pressemappe untereinander aufgeführt so, worden oder wie?
Nee, du machst halt immer, jeder Verlag macht immer eine Vorschau, in jedem Programm. Und alle Verlage besorgen sich immer die Vorschauen von den anderen Verlagen, um einfach zu wissen, was kommt bei den anderen so raus und wie sehen die Cover so aus, was haben die jetzt für Leute und was auch immer. Also eigentlich kannst du davon ausgehen, dass jeder große Verlag von jedem anderen großen Verlag irgendwie die Vorschau da hat und immer weiß. Also zum Beispiel, man sieht da auch ganz krass immer, zum Beispiel ein Trend ist jetzt gerade Unterwasser. Ja? Ist einfach, ich habe jetzt auch gerade, ich mal, weiß nicht, das dritte Unterwasserbuch oder was, weißt du? Weil das gerade innen ist.
Aber
trotzdem, das sehen die dann halt auch immer.
Dass du jemanden hast, also in der PR-Abteilung oder der Marketing-Abteilung oder wer immer dafür zuständig ist, nach am Ende diese Cover abzunehmen, der sich alle anderen Cover anschaut und dann diesen, sagen wir mal, das, wie gesagt, hier, ich habe das Bild von Helge, ne, da sind die beiden untereinander, ne, dann siehst du das sofort, aber dann, keine Ahnung, 10 Seiten später oder 20 Seiten später zu sagen, ey, guck mal hier, irgendwie kommt dir doch da was bekannt vor.
Nee, das ist ja ein anderer Katalog dann, ne?
Ja, ja, das meine ich ja. Du hast jemanden, der den einen Katalog durchguckt und deswegen sage ich ja, 10, 20 Seiten später in einem anderen Katalog oder ne, das andere sieht und das finde ich schon, also dass da einer auch so mit so viel Aufmerksamkeit an den Tag geht und sagt, das ist also nicht nur, ja, nettes Cover, ne, sondern kommt mir irgendwie, irgendwo klingelt da eine Glocke.
Ja.
Ah, trotzdem, aber es ist trotzdem cool. Sind beide, sie gefallen mir beide sehr gut. Und das ist eine neue, also das ist das andere, also nicht Arlo Finch, ist eine neue Serie, die jetzt rauskommt, oder was ist das jetzt?
Ja, genau.
Okay. Cool, cool. Na gut, also wir driften ja ab, das ist immer so.
Wie gesagt, mal ich gerade Teil 2.
Geht in die Buchhandlung, guckt euch Arlo Finch den dritten Band an und dann sucht einfach, um welches Buch wir uns gerade hier unterhalten und dann wisst ihr, was ich meine oder was der Helge meint.
Hoffentlich sieht es nicht. Nee, doch, also es ist schon okay. Ich weiß nicht, ob man sowas.
Wann
ist wahrscheinlich eine Sache, die man wirklich sagen kann, ohne dass es Probleme gibt.
Passiert ja. Wann kommt es raus eigentlich? Weißt du das?
Die kommen beide im Herbst raus.
Im Herbst. Bin mal gespannt, ob es bei uns in der Buchhandlung dann auch ausliegt. Und dann werde ich beide.
Ja mal, es gab ja wirklich mal, genau, wenn die beide auf dem gleichen Tisch liegen.
Beide also, strategisch nebeneinander legen, so zufällig. In jeder Buchhandlung, wo ich bin, immer so. Na, Nein, das wäre unfair.
Es gab ja wirklich mal so, ja, danke schön. Nee, es gab ja wirklich mal so eine coole Zeit, wo ich irgendwie bei Hugendubel war oder irgendeinem von diesen großen, ganz großen Buchhandlungen. Und da war halt so ein Tisch, wo es halt, weiß ich, die machen das ja immer so ein bisschen thematisch. Und da ging es halt auch so junge Erwachsene oder Jugendliche halt. Und da war jedes Buch mein Cover bis auf Harry Potter. Das war so krass.
Hättest du Harry Potter gerne gezeichnet? Also jetzt mal so.
Total, ja, auf jeden Fall. Okay. Klar, auf jeden Fall. Ich hatte sogar, die hatten mich sogar gefragt wegen neuer Version. Und ich hatte da auch einen Vorschlag gemacht. Aber die haben dann doch irgendwie was anderes gemacht. Die hatten, ich glaube, das war aber nicht die jetzige Version, sondern die Taschenbuchversion oder so. Da gab es auch irgendwie eine, wenn mich nicht alles täuscht, so eine sehr, sehr grafische, so vielleicht die erwachsene Version, die du meinst. Wo dann haben die, also ich hatte einen Vorschlag gemacht und dann wollten die aber dann nur so ein Symbol oder irgendwie so war dann, glaube ich, am Ende drauf.
Ja, gibt's ja unzählige Ausgaben mittlerweile, ne?
Weißt du, ich habe echt ein paar so schöne Bücher gemacht und es ist so traurig, dass die halt nie jemand sieht oder kauft oder so, weißt du? Weil einfach, die sich nicht so gut verkaufen oder so. Und es ist ja ganz oft so, dass das auch mit Marketing und so weiter zu tun hat. Und also nicht nur darum geht, wie gut das Buch jetzt ist oder so oder wie gut das Cover ist oder irgendwas, sondern einfach, ja, manchmal gehen halt Sachen einfach unter oder werden dann halt vom Buchhandel oder so, denen gefällt es nicht, sieht zu brutal oder zu gefährlich. Also das gibt es manchmal ganz komische Meinungen oder so, ne? Musste auch mal ein Cover ändern, weil denen war die Hauptfigur irgendwie zu unsympathisch. Und dann hat der Verlag gesagt, ey, das musst du nochmal ändern, weil sonst wird es eine der großen Buchhandlungen nicht aufnehmen.
Mhm. Also hat die Buchhandlung als Feedback gegeben, dass sie das nicht nehmen oder hat der Verlag gesagt, das nehmen die dann nicht?
Nee, das hat die Buchhandlung gesagt.
Scheiße, mein Gott. Also wie weit man dann schon gehen muss.
Also sie haben teilweise echt großen Einfluss, weil das halt einfach, wenn du so eine fette Kette und die will das Buch dann nicht mit aufnehmen oder nicht pushen oder so, weißt du? Nicht auf so einen Tisch halt legen oder so, dann ist halt ein Problem.
Ich habe eben irgendwo einen Artikel gelesen oder als Podcast gehört, ich weiß gar nicht, dass diese Bücher, also generell so diese Publikationskultur in Deutschland ist, dass du, wenn du in der ersten Woche quasi nicht schon hier so den Ausreißer nach oben hast, dass du dann quasi von den Präsentertischen in den Buchhandlungen quasi auch schon in der zweiten Woche wieder verschwindest und du es dann nicht eigentlich schwer hast, deine Bücher zu verkaufen, weil sogar keiner mehr findet, also so als visuelle Werbung irgendwie. Es muss schon die Hölle sein, wenn du nicht gerade ganz große Namen hast, ne, wie J.K. Rowling oder Helge Vogt.
Ja, ich glaube, das ist bei, weiß nicht, zum Beispiel Computerspielen oder so genauso. Wenn du da also einfach, wenn halt so viele Sachen rauskommen, dann du hast halt nur Platz für so und so viele neue Sachen, ne?
Naja,
und
klar.
Deswegen war jetzt auch eigentlich immer meine Herangehensweise, dass ich immer die Verlage frage, ist das ein Schwerpunkttitel? Und wenn es kein Schwerpunkttitel ist, dass ich dann meistens die Sachen gar nicht mehr gemacht habe, weil ich dann wusste, die werden halt nicht irgendwie gepusht und dadurch werden sie sich auch einfach nicht verkaufen, weil die halt nicht auf die Tische kommen und nicht die Vertreter da nicht extra Meile laufen sozusagen. Okay, wir schweifen schon wieder zu weit ab. Extrem, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand
interessiert. Welches Comic ging es nochmal so am Ende nochmals rausschmeißen? Könntest du auf comicreview.de gucken, dort könnt ihr natürlich auch das Cover sehen.
Donald Duck.
Übrigens, Donald Duck, Let's Duck Mini-Exkurs, ich bin ja berühmt. Nee. Ganz kurz, wie gesagt, Corona, ewig lange zu Hause, fiel mir wieder ein, dass ich, als ich noch in die Schule ging und wir Ferien hatten, einen Freund hat, das war noch vor der Wende, dessen Opa, nee, sein Vater, irgendwas hat er im Westen gearbeitet, immer mal wieder hier Mickey-Maus-Hefte mitgebracht. Und wir haben wochenlang in den Ferien zugebracht und uns irgendwie so Tomatensuppe mit Reis gekocht und dann so alte Mickey-Maus-Hefte geschmökert, was mich dazu geführt hatte, jetzt vor kurzem so einen Stapel von 90 Mickey-Maus-Heften für 120 Euro bei eBay zu ersteigern, um die meinen Kindern hinzulegen, weil ich fand das als Kind das immer so cool, Idee. Da so durchzuschmökern, weil wenn die jetzt dabei draufgehen, die Hefte ist auch nicht so schlimm, aber ich fand einfach, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich habe auch nicht alles gerne gleich gelesen, also meine Lieblinge waren immer die Panzerknacker, die Beagle Boys und Daniel Düsentrieb, aber es gab immer auch Sachen, die ich nicht so toll fand. Aber
Phantomias fand ich auch immer cool, Donald Duck natürlich und Dagobert.
Ja, Dagobert war geil, Ich fand es einfach geil, weil wie gesagt, die gucken immer mal, ich sage jetzt nicht, wo die Comics angucken, Aber dachte mir, naja, für, wie gesagt.
Unter der Dusche.
Genau, unter der Dusche. Für unter 20 Euro hier knapp 100 Hefte, da kannst du nicht viel verkehrt machen.
Ja, es ist schon echt was anderes, ne? Ich fand auch immer so, wenn meine Eltern, wenn wir verreist sind mit dem Auto oder eine längere Fahrt oder so und man dann an der Tankstelle nochmal sich was aussuchen durfte und dann hat man sich so ein lustiges Taschenbuch mitgenommen und dann konnte man das auch echt 5-mal das gleiche Heft lesen und so und das gleiche Buch. War echt toll.
Das ist ja das, ne? Ja. Also wir haben ja auch Sachen so, tatsächlich so die ersten Lucky Luke Alben, die ich hatte oder Asterix oder sowas, ne? Die hast du halt nicht nur einmal gelesen und dachte so, okay, ne, nett. Die hast du halt
immer wieder.
Immer und immer wieder, bis die Hefte auseinandergefallen sind. Diese ganze, das ist ja auch beim meinen Kind, das wirst du bei deinen Kindern auch merken, auch so Hörspiele und Hörbücher und ich sage mal, Schallplatten wird es nicht mehr geben.
Ja, aber immer nochmal.
Genau, ne? Ist ja nicht. Die haben einen selbst kostenlosen Content. Ich empfehle immer nur Deutschlandfunk Kultur, Kinderhörspiele. Die können jeden Tag ein neues Hörbuch hören, ohne einen Pfennig dafür bezahlen. Also die Öffentlich-Rechtlichen haben so viel zu publizieren und veröffentlicht. Und wo mein Großer gerade totaler Fan ist, Figarino von in der ARD Audiothek irgendwie, weil heute meine Tochter erwischt, die meinte so, ich muss mindestens 10 Sekunden Hände waschen. Und weil sie heute den ersten Tag in der Schule war, dachte ich, wie, jetzt habt ihr das in der Schule gehabt? Nee, das hat Figarino erzählt, also im Sinne von Keim ja abtöten cool. Und sowas. Aber da lernt man tatsächlich auch was, ne? Also diese Bücher sind...
Da lernen sogar unsere Hörer noch was.
Ja, unsere Hörer. Auch ihr könnt dabei was lernen, ne? Gut, aber jetzt wirklich tatsächlich Schluss. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war auch was für euch dabei. Und bis zum nächsten Mal. Versprochen. Macht's gut. Tschüss. Hallo und schön, dass ihr noch dran seid zur nächsten, 6. Folge von Why, Why Not? Im Cover diesmal sind zwei Dinge zu sehen. Einmal, dass es sich um eine neue Storyline handelt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ist. Bei Comic-Heften wäre mir jetzt nicht erinnerlich gewesen. Damals war es noch Uso, das quasi draufzuschreiben. Und wieder großartiges Cover. Yorick inmitten von Schweinen. Ambersand auf den Schweinen. Und während Yorick so im Stile von Tom Sawyer und Huckleberry Finn relativ ruhig und gelassen da liegt, sehen wir, dass das alles nicht ganz so ruhig und gelassen ist, denn im Hintergrund sind eine dunkle Silhouette mit einem Messer zu sehen. Ich muss sagen, dies war wieder einer der besseren Ausgaben und die macht besonders viel Spaß, weil hier Andeutungen auf zukünftige Handlungsstränge sind und man merkt, der Autor, also Brian K. Vaughan, hat sich da ein paar Gedanken mehr gemacht. Alles fängt diesmal wieder in Boston an. Yorick rennt mit seiner Gasmaske und seinem Regencape umher und versucht eine Mitfahrgelegenheit zu finden, denn alle Flieger, die sind halt am Boden. Es gab halt kaum weibliche Piloten. Das heißt, alles läuft jetzt quasi über Dieselloks von A nach B ab. Und er sieht aber auch gleichzeitig, dass es ja ganz klassisch, ich sag mal, in den Kriegsszenarien, dass alle irgendwo hinwollen und nicht genügend Kapazitäten sind. Und er tauscht dann halt etwas ein, um eine Möglichkeit zu finden, dort mitzukommen und sich auf den Weg nach dem Ort zu bewegen, wo eben dieser Backup Research oder dieses Backup Research Lab ist. Ist auch ein großartiger Anfang insofern, weil du hast halt dieses Feeling, du hast diese zwei Protagonisten am Anfang, du hast diesen Close-Up auf Yorick, jetzt auch wenn es nur eine Gasmaske ist, und dann schlagartig auf der nächsten Seite eben dieser Diesel-Lok mit all den Passagieren und der Verzweiflung und der Hektik und dem Treiben und dass die gleichzeitig auch von den Soldaten oder Soldatinnen bewacht sind. Ziemlich cool gemacht. Also sie kommen jedenfalls zu einer Übereinkunft und er kriegt quasi so einen Platz im Viehtransporter und voller Schweine und dann entspinnen sich dort zwischen der Agentin 355 und der Ärztin Mann tolle Dialoge, wirklich bereichernd im Sinne von zum einen auch diese ganze ethnische Geschichte, die wir eben jetzt wieder hochkochen sehen und also Nationalität, Ethnik. Und das ist, wie gesagt, zu der Zeit von Brian K. Vaughan schon mit aufgegriffen worden. Finde ich super. Hat mir Spaß gemacht, das hier nochmal zu lesen und auch wie die Harvard-Professorin oder Doktorin, weiß gar nicht, dann zu ihrem Namen gekommen ist, um einfach ihre Eltern da anzupissen, darf man ja sagen. Dann wieder ein Sprung zurück und das auch nur relativ kurz zu Hero, also der Schwester von Yorick. Die wird zwischenzeitlich dann doch ganz schön amazonenhaft und es bandelt sich so ein wenig eine Geschichte zwischen der Victoria, also der Führerin dieser Amazonas-Vereinigung an und ihr, aber gleichzeitig merkt man auch, wie sie von Victoria, also der Anführerin, ausgenutzt wird. Finde ich schon beeindruckend. Dann kommt es, wie es kommen muss in so einer Situation. Ne? Der Zug wird quasi von, wie nennen die sich, das ist nicht die Amazonen, irgend so ein anderer Verein von zwei Damen heimgesucht und man will das alles irgendwie klären und wie es immer so ist, die eine möchte keine Waffen einsetzen, da passiert etwas, Yorick fällt aus dem Zug und der Agent klärt das, die Agentin klärt das noch kurzfristig, sie springen dann aus dem fahrenden Zug. Wie gesagt, dann kommt dieser Moment, wo eine Russin Andeutung für die Zukunft macht. Und die ist schon cool, diese Andeutung, weil die natürlich, wenn man wahrscheinlich diese Serie schreibt, entweder hat man das von Anfang an schon so geplant, ich werde jetzt nicht verraten, worum es geht, falls einer mitliest, wo man sich denkt, ja, was passiert denn dort und dort? Und das wird aufgegriffen und da gibt es nachher ein riesen geiles Cover, was später noch kommt, ein toller Handlungsstrang dazu. Und das Ganze endet mit so einem, kleinen Farm-Moment, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, in welche Richtung dieser Handlungsstrang am Ende führen würde. Jedenfalls wird Yorick als solcher gefunden von einer Dame oder einem Mädel und sie sieht natürlich sofort, dass es sich hier um keine Frau handelt, sondern um einen Mann und dankt gleich dem Herrn und Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber ich bin gespannt. Also das ist ein super Cliffhanger und irgendwie, ja, ich denke, da kommt noch was. Also Why the Last Man nimmt langsam Fahrt auf, die Geschichte formt sich zu einem großen Ganzen und ja, ich merke immer wieder, also das ist tatsächlich, wenn man das, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Mal liest, immer noch gut und ein gutes Comic altert. Wie gesagt, Artwork, bis auf das Cover-Artwork, okay, sei dahingestellt, ist vielleicht ein wenig in die Jahre gekommen, aber wenn man das mit dem politischen Hintergrund oder der politischen Lage heute nochmal liest, wie weit Brian K. Vaughan seiner Zeit voraus war und bestimmte, oder wie oft und wie lange bestimmte Probleme schon immer in der Gesellschaft brodeln, können auch Comics zeigen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Ciao.